Liebe Gemeinde, heute ist ein besonderer Sonntag für mich, nicht nur, weil wir Kindersegnung haben und nicht nur, weil es gleich auch noch eine Überraschung gibt, vielleicht für einige von euch, sondern auch, weil dies heute meine letzte Predigt in dieser Gemeinde ist. Und seit ein paar Wochen habe ich die ganze Zeit gedacht, das muss jetzt irgendwie was Besonderes werden und ich muss mir ganz viele Gedanken machen, was ich denn jetzt predige und welchen Text ich nehme. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht und dann ist mir ein Text begegnet, der gerade vorgelesen wurde aus Jesaja, bei dem ich den Eindruck hatte, vielleicht ist es das. Vielleicht ist das genau heute wichtig zu hören. Vielleicht ist das für euch als Gemeinde, für mich als Einzelperson, vielleicht auch für euch als Einzelperson etwas, was uns Hoffnung geben kann, was uns vielleicht auch durchträgt, was ein Wort Gottes in unserem Leben ist. Ich habe das bewusst im Konjunktiv formuliert, denn es muss auch dazu werden bei euch oder bei dem Einzelnen. Und es ist ein Versuch oder ein Gedanke, der überprüft werden kann und muss, ob das wirklich etwas ist, was wichtig und für euch gerade richtig ist. Das kann ich nicht entscheiden, aber ich habe den Eindruck gehabt, dieser Text soll es für heute sein. In diesem Text, auch wenn da viele hoffnungsvolle Worte gesprochen werden und ein Auftrag, was sie tun sollen, da geht es erstmal um Menschen, die in der Krise stecken. Und Krise ist fast genauso ein Unwort geworden wie Pandemie oder so. Das kann eigentlich keiner mal hören. Keiner will das hören. Und bevor ihr jetzt auch alle die Augen verdreht, möchte ich euch doch ermutigen, euch noch einmal darauf einzulassen. Denn, das wissen wir alle und wir erleben es alle, wir leben in einer Krisenzeit. Ja, so ist das. Und diese Krisenzeit ist global gesehen, aber für viele auch wirklich eine persönliche Krise. Und ich merke und wahrscheinlich auch viele, dass da auch die Geduld langsam zu Ende geht und dass es wirklich ein Marathon ist und diesen Marathon durchzuhalten ist schwierig und anstrengend. Und auch in der Gemeinde ist es vielleicht für viele so, dass sie jetzt merken, da schwingen ganz viele Unsicherheiten mit. Wie wird die Gemeinde später aussehen? Was können wir eigentlich noch machen? Was ist, wenn jetzt die Hauptamtlichen teilweise gehen oder reduzieren? Wie werden wir Gemeinde leben? Es ist eine Zeit auch, für viele, glaube ich, wo das Wort Unsicherheit immer wieder größer wird und da ist. Vielleicht auch ein bisschen die Perspektivlosigkeit. Was kann man eigentlich machen? Wohin soll es schon gehen? Und ganz viele Fragezeichen so im Raum sind. Und mit Krisen geht ja jeder von uns auch ein bisschen unterschiedlich um. Also es gibt die einen, die sagen, hey, wir müssen das Positive sehen, lass uns vorangehen. Und die dann häufig vielleicht nicht so viel Raum geben, auch mal zuzugeben, dass es doch eben schwer ist. Und dann gibt es die anderen, die nur das Schwere sehen und das Dunkle sehen und überhaupt keinen Lichtschimmer erblicken können, weil das gerade gar nicht so richtig ins Blickfeld gehört. Was, glaube ich, aber auf jeden Fall eine Wahrheit ist, die wahrscheinlich schon viele von euch erlebt haben, dass jede Krise auch immer eine Zeit der Veränderung ist. Oder vielleicht auch sogar der Klarheit, dass uns was deutlich wird, was auffällt, was uns sonst nicht aufgefallen wäre. Eine Krise zwingt uns, uns auch selbst zu verändern und Neues zu sehen und neue Wege zu gehen. So wie wir es vorhin gesungen haben oder innerlich zumindest gesungen haben, vertraut den neuen Wegen. Ja, es sind neue Wege, die dann wichtig sind und die entscheidend sind und zu denen wir praktisch gezwungen werden. Ich möchte heute auch ein bisschen über das Thema Krise sprechen, weil ich glaube, dass persönliche Krisen absolut zum Leben dazugehören und vor allem auch zum Glaubensleben dazugehören. Manchmal brauchen wir sie, auch wenn wir uns das nicht eingestehen wollen, weil Krisen uns Tiefe und Weite schenken und Perspektive und Sichtweisen, die wir sonst nicht erlangt hätten oder nur schwierig oder auf Umwegen erlangt hätten. Das ist zumindest meine zunächst erstmal bescheidene Lebenserfahrung, dass dass es das tatsächlich immer wieder gibt. Und manche Krisen kommen ganz ungeahnt und ungeplant, also meistens eigentlich ungeplant, und man muss sich dann denen stellen. Und jede Krise ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen zu lernen und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir auf sie reagieren. Immer aber, meine ich, hat es auch immer einen Aspekt, und zwar den Aspekt des Vertrauens, was in Frage gestellt wird. Wem kann ich eigentlich vertrauen? Was kann ich noch vertrauen? Worauf kann ich bauen und vertrauen? Und auch das Vertrauen in Gott. Bei manchen vielleicht dann die große Frage, gibt es Gott überhaupt? Oder hilft Gott mir? Wie hilft er mir? Zeiten vielleicht auch der Gottesferne, die ihr kennt. In den letzten Wochen und Monaten hatte ich eine neue Erkenntnis für mich und habe Krise nochmal für mich ganz anders wahrgenommen und hatte ein Problem, was ich bei den vorherigen Krisen noch nicht so hatte. Und zwar das Problem, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr genau vertrauen kann, ob das jetzt Gott ist, der zu mir spricht oder nicht. Die Situation war so, dass ich eigentlich relativ sicher war, dass Gott diesen Weg mir zeigt. Und plötzlich waren die Türen zu und ich habe das nicht verstanden. Und seitdem merke ich, es ist für mich schwer, wenn ich denke, Gott redet zu mir oder zeigt mir einen Weg, dem wirklich zu vertrauen. Ob das von Gott kommt, vielleicht von anderen, vielleicht bin ich es selber, der das eigentlich möchte. Und ich habe auch noch keine Antwort darauf. Aber für mich war die Erkenntnis, dass es interessant ist, dass es immer wieder neue Punkte gibt, die ich wieder lernen muss in Krisen, die Gott mir zeigen möchte. Ich weiß noch nicht, ob das der Schritt ist, den ich lernen muss, oder ob es andere Sachen sind, aber ich bin da auf der Suche. Krisen, immer wieder neu herausfordernd und immer wieder neu die Frage, wie kann ich da eigentlich vertrauen? Dem Predigttext gehen andere Texte voraus oder eine Situation, die wir uns nur so vorstellen können. Was ich aber glaube, ist, dass diese ganzen Punkte, die ich gerade genannt habe, auch sie genauso gesagt hätten, das Volk Israel. Eine Krise, eine Vertrauenskrise, eine Vertrauensprobe, und sie wussten nicht so richtig, wie sie da rauskommen sollen. Sie waren verstreut, vereinzelt und haben nur die Trümmer gesehen und haben sich so sehr nach ihrer Vergangenheit gesehnt. Sie haben im Prinzip ihre Mitte verloren, ihr Fundament. Unsicherheit, Perspektivlosigkeit. Die Worte, die wir gerade auch gehört oder gedacht haben, wir können es nachfühlen, wie das so ist. Die Reaktion des Volkes damals war eigentlich relativ schlicht und einfach. Sie haben gedacht, mit meiner Krise muss Gott etwas zu tun haben, also denke ich drüber nach, entwickle eine Strategie, und die Strategie der Israeliten war es, dass sie gesagt haben, so, und jetzt feiern wir erst recht Gottesdienste und jetzt beten wir und jetzt fasten wir, jetzt machen wir all das, was gute, fromme Menschen so tun. Und ich finde, die Reaktion eigentlich war ganz geschickt und ganz intelligent, wirklich die Nähe Gottes zu suchen. Aber sie haben es auf eine Art und Weise getan, die man vielleicht eher mit einem Handel beschreiben könnte. Wenn ich ganz intensiv bete, wenn ich ganz intensiv faste, und zwar so faste, dass es alle sehen, wie intensiv ich faste, dann wird Gott schon hören. Dann wird Gott etwas tun. Dann tut Gott das, was wir wollen. Und so haben sie, würde ich sagen, gefastet. So waren sie fromm. Oder vielleicht müsste man eher sagen, sie haben fromm getan. Und um das fromme Tun ging es aber eigentlich gar nicht. Und das fromme Tun hatte auch keinen Effekt in der Geschichte, sondern was ist passiert? Gott hat nicht gehört. Gott hat die Situation nicht verändert. Und so fangen sie an, sich zu beschweren, was das denn soll. Sie würden ja eigentlich alles richtig machen. Letztendlich, auch wenn es sehr fromm ausgesehen hat, war es so, dass sie um sich selbst gekreist haben. Ein Stück weit egoistisch waren, so könnte man das sagen. Sie haben nichts anderes gesehen, außer sich selbst und das, was sie eigentlich wollen, was sie einfordern wollten von Gott. Gott, das sollst du jetzt tun. Und sie blieben passiv. Sie haben nicht selber versucht, ihr Glück zu schmieden oder etwas an ihrer Situation zu ändern, sondern das sollte bitte Gott tun. Und darauf folgt nun der Predigttext. Und ich lese nochmal die ersten Verse vor, was sie stattdessen tun sollen. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Loch los. Lasst die Misshandelten frei. Macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit den Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du ihn rufst. Das ist ein Fasten, ein Frommsein, ein Glaubenleben, wie ich es liebe, sagt Gott. Die Taten der Barmherzigkeit. Dem Nächsten sich zuwenden, etwas tun, und zwar aus vollem Herzen, nicht nur einfach, weil ich das tun muss, das wäre ein falsches Verständnis hier von diesem Text, sondern weil ich mich wirklich dem anderen zuwenden möchte. Ich wende mich dem anderen zu in seiner Not und gucke nicht nur auf mich selbst. Wenn ich das so zusammenfassen würde in 3 Punkte, dann würde ich sagen, dieser Text sagt im Prinzip, erstens, wende deinen Blick weg von dir selbst, hin zum Nächsten. Und wenn du das tust, dann merkst du, wie sich dein Sichtfeld verändert, deine Perspektive sich verändert. Dann siehst du nicht nur dein eigenes Leid und das, was gerade schwierig ist, sondern du bekommst einen Weitblick darauf, was eigentlich noch in dieser Welt ist, was gerade zu tun ist, was wichtig ist. Und das kann einem manchmal dann schon so ein Lichtschimmer in dem eigenen Dunkel sein. Zweitens, tu etwas, was in deiner Macht steht. Ich glaube, häufig das Problem in Krisen ist, dass wir uns ohnmächtig fühlen und denken, wir wissen überhaupt gar nicht, was wir tun können. Es ist alles so katastrophal, ich kann nichts tun. Aber der Text sagt im Prinzip, doch, du kannst deinen Beitrag tun. Du hast eine Macht in einem gewissen Rahmen und die sollst du auch einsetzen für das Gute, um etwas Gutes in die Welt zu bringen. Das ist eine gute Perspektive, gerade wenn wir uns so ohnmächtig fühlen. Und ein drittes, teilt das, was ihr habt. Auch das ist ein Teil der Macht, der Einfluss, den wir haben. Wir haben etwas von Gott geschenkt bekommen und das können wir dann wahrnehmen in diesem Moment, in dem wir es mit anderen teilen. Hier im Beispiel ist es das Brot und das Haus. Was hast du, was du eigentlich mit anderen teilen kannst, um für andere etwas Gutes zu tun? Und ich glaube, wenn wir diese 3 Punkte beherzigen, dann passiert tatsächlich das oder können wir genau das erleben, was hier in diesem Text vorkommt. Dann erleben wir auf einmal, dass Hoffnung in unser Leben kommt durch diese Begegnung mit dem anderen, durch das aktive Tun, durch die Barmherzigkeit. Wir erleben auch, dass innerliche Heilung passiert, dass das wieder heil wird, was wir für zerbrochen gehalten haben, versöhnt sind vielleicht auch mit Gott. Wir erleben, dass Gott uns begleitet und uns Segen schenkt und letztendlich das tut, was wir uns erhoffen, er hört. Lass mich eine kurze Nebennotiz machen. Diese 3 Punkte würde ich in einem Seelsorgegespräch, wenn jemand wirklich in einer ganz tiefen Krise ist, nicht unbedingt sagen. Weil ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dieses Dunkel ein Stück weit auszuhalten, um zu verstehen, worum es eigentlich geht und was eigentlich das Entscheidende ist, damit wir wirklich aus dieser Krise lernen können. Manchmal ist es gut, ein Stück weit im Dunkeln zu bleiben. Aber dann irgendwann, um nicht immer in diesem Dunkeln zu verharren, um neue Perspektiven zu bekommen, sind genau diese 3 Punkte so wichtig und so gut, um aus der Unsicherheit rauszukommen und der Perspektivlosigkeit. Das Ganze, wenn man das so betrachtet, könnte auch eine Art Handel sein. Ich tue das und dann bekomme ich das. Doch ich glaube, dann verstehen wir den Text falsch, denn genau das ist ja die Kritik, die Gott hier an das Volk sendet. Ihr sollt nicht nur so tun. sondern letztendlich beschreibt dieser Text hier etwas, was ich als das Geheimnis Gottes und das Geheimnis des Segens und Gottes Welt beschreiben würde. Es ist ein Geheimnis, dass wenn wir uns wirklich in diese Welt senden lassen, wenn wir barmherzig sind, wenn wir handeln mit Herz und mit Hand, dass dann etwas passiert und das nicht ungesehen bleibt, sondern dass da Segen draus entsteht. Lebendigkeit, dass das zum Leben führt. Vor allem, wenn wir es uneigennützig tun. Deswegen ist es kein Handel und kein Automatismus, sondern eigentlich eine Beschreibung von dem, was ganz, ganz viele Menschen schon in ihrem Leben erlebt haben. Gott tut seinen Teil dazu, wenn wir gehen, wenn wir in diese Welt gehen, wenn wir uns dem Nächsten zuwenden. Und deswegen ist es letztendlich für mich eine Frage der eigenen Berufung. Was ist eigentlich meine Berufung? Für wen bin ich da in dieser Welt? Was hat Gott in mich gelegt, was ich dem anderen geben soll, was einen Mehrwert in dieser Welt hat? Wo mache ich einen Unterschied? Und das Tolle in diesem Text ist für mich auch, es wird ja zu einem ganzen Volk gesprochen, aber es wird gesprochen in der Form, im Singular, du bist angesprochen. Ein ganzes Volk, aber auch die Einzelperson. Und das macht für mich deutlich, dass du wirklich einen Unterschied in dieser Welt machst. Du kannst einen Unterschied machen, auch wenn du gerade in der Krise bist. Und so wird dann das Hoffnungsbild weiter beschrieben. Es wird beschrieben, dass du dann sein wirst wie ein Garten, wo das Wasser immer weiter fließt und nie endet. Es wird beschrieben von Straßen, die wieder aufgebaut werden, Trümmer, die wieder zusammengesetzt werden, eine Mauer, die wieder geflickt wird und das, was zerbrochen war, wieder ganz wird. Es wird beschrieben ein Bild von einem Lebensbild, wo die Menschen wirklich da sein können und leben können und Gott erleben können. Wo all das wieder da ist, was sie sich so sehr wünschen und so sehr brauchen. Ein Fundament, eine Mitte. Wo das Vertrauen, was so ins Wanken geraten ist, wieder da ist. Das Bild des Gartens ist für mich auch ein tolles Bild, weil es einfach zeigt, es geht um Wachstum. Es geht um Lebendigkeit. Es geht um was Schönes und Kraftvolles. Es geht darum, dass wir vielleicht auch weiser und reifer werden. Aber auf jeden Fall, dass Gott etwas Gutes für uns vorhat. Etwas Gutes im Blick hat. Was ich auch spannend in dem Text finde, ist, dass hier immer steht, du wirst das tun. Gott schenkt seinen Segen, schenkt die Befähigung, die Begleitung, die Führung, die Stärkung. Aber letztendlich werden wir das tun, die Lösung schaffen, die wieder aufbauen. Das möchte Gott von uns, dass wir eben etwas Gutes wieder aufbauen. Liebe Gemeinde, das ist ein Text, zu dem ich noch viel sagen könnte, aber ich möchte jetzt wirklich so ein bisschen auch zum Ende kommen und es nochmal konkreter vielleicht machen. Und ich spreche euch auch im Du an und ihr dürft euch selbst hören und das selbst für euch mitnehmen. Aber gleichzeitig auch für uns als ganze Gemeinde. Auch dieses Du könnt ihr mithören. Und schaut mal, ob da Wahrheit drin ist und ob das was ist, was euch hilft und begleiten könnte. Ich glaube, dieser Text möchte uns sagen, finde deine Berufung. Deine ganz persönliche. Berufung als Person in dieser Gemeinde, in der Welt, in dieser Stadt. Wohin sendet Gott dich? Wohin sendet Gott uns? Ein zweites, Blick zu den Menschen, die nicht unbedingt gerade hier sind. Schau dich um, welche Not in unserem Umfeld ist, denn sie ist da, wenn wir hingucken. Wir können auch etwas tun, um diese Not zu lindern, um anderen zu helfen, um sie ins Leben zu führen. Und dann wird Gott das segnen. Und vertraue Gott. Vertraue Gott, dass er seinen Teil dazu gibt, dass er seine Segensgeschichte weiterführt, dass er einen Plan hat, etwas Gutes und Lebendiges daraus macht, aus dem, was du tust. Und dass dieses Geheimnis von dem Segen Gottes wirklich erfüllt wird. Und sei hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll, weil so viel Potenzial da ist. Wir sehen vielleicht nur die Trümmer. Aber in diesen Trümmern und mit diesen Trümmern können wir etwas Großartiges wieder aufbauen. Wir es wieder zum Leben führen. Der Garten, er ist vielleicht schon angelegt. Aber wenn wir uns wirklich bereichern lassen vom Geist Gottes, von seiner Energie und seiner Kraft, dann kann das sprießen und groß werden und schön werden, sodass andere das auch sehen, was hier passiert. Dass Gottes Segensgeschichte geschrieben wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, so vieles, was man aufbauen kann, lebendig werden kann. Und so möchte ich in diesem Bild auch bleiben. Ich hoffe und ich wünsche euch so sehr diesen bunten und vielfältigen Garten, der Wurzeln in die Tiefe schlägt und wo das Wasser nie endet und weggeht. Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr erlebt, wie ein Land, was eigentlich unbewohnbar ist, auf einmal wieder bewohnbar wird und Menschen hier oder in euren Umfeldern und wo ihr auch immer unterwegs seid, wirklich Heimat finden können, geistliche Heimat finden, Gott kennenlernen dürfen. Das wünsche ich euch. Krisen sind nie leicht. Aber ich glaube, dass in jeder Krise, in jeder Schwierigkeit auch eine Chance liegt. Und ich wünsche und ich hoffe euch, für mich selbst, dass das gelingt und dass wir das erleben werden. Egal, wo wir gerade in dieser Segensgeschichte stehen und wo wir uns gerade empfinden. Gott segne euch und uns. Amen.